Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport.
Der 100-Meter-Lauf der Weltmeisterschaften von Berlin mit Usain Bolt, Jason Gay und Asafa Powell. Bolt die Bahn 4, Gay die Bahn 5, Powell die Bahn 6. Der Weltrekord steht bei 9,69. Und es gibt keinen Fehlstart, das Rennen ist eröffnet. Usain Bolt, jetzt gibt er Gas, jetzt ist er vorne. Bolt wird locker gewinnen. Jetzt schauen wir nur noch auf die Zeit. Gay wird Zweiter, Powell Dritter. 9,58 ist der neue Weltrekord. Er sprengt alle Dimensionen, die jeder Mensch jemals für möglich gehalten hat. 9,58. Ja, das ist nicht nur ein Blitzlichtgewitter, das ist ein Rekord. Man sagt gerne für die Ewigkeit, aber er stellt ja nur Rekorde für die Ewigkeit auf und er verkürzt die Begriffe der Ewigkeit. 9,69 lief er in Peking, jetzt läuft er 9,58. In Peking sagten wir schon, er ist in eine neue Dimension gelaufen. Ja, wo ist er denn jetzt gelandet? In welcher Milchstraße läuft Usain Bolt jetzt umher? Ist der neu glaubhaftige Mensch aus Fleisch und Blut?
Ja, so hört sich das an, wenn Sigi Heinrich Usain Bolt zum 100-Meter-Fabel-Weltrekord kommentiert und gleichzeitig versteht jetzt wahrscheinlich auch jeder, warum wir diese Sendung Verbalathleten genannt haben. Und damit ein herzliches Willkommen alle, die uns zuhören und natürlich auch allen, die uns zuschauen und natürlich auch dir, lieber Sigi Heinrich. Grüß dich.
Ja, servus Daniel, hallo.
Sigi, dieser Weltrekord, 2009 war das, den habe ich persönlich bestimmt jetzt schon 100 Mal gesehen und mir stellen sich auch beim 101. Mal immer noch die Nackenhaare auf. Und das liegt eben nicht nur an der sportlichen Leistung von Usain Bolt, sondern es liegt auch an deinem Kommentar. Beschreib doch bitte mal für uns, welche Fliehkräfte in diesen gut 9,5 Sekunden und danach auch noch auch auf dich gewirkt haben.
Es war ja so bei diesem Weltrekord, dass wir schon eine Ahnung hatten, da könnte was passieren. Er war in der Form seines Lebens 2009, es gab ja noch die 200 Meter, später auch mit neuem Weltrekord und da stellte man sich innerlich darauf ein, da könnte was Großartiges passieren. Aber dann wird man übermannt, also mir geht's dann auch so, ich denke da ja nicht mehr übers Kommentieren nach, sondern ich kommentiere ja dann nur, ich rede ja nur, ich schieße das mir heraus wie bei Usain Bolt. Das in die Muskeln schießt das bei mir in die Zunge sozusagen und entlädt sich dann. Wenn ich mir das oft hinterher auch selber anhöre, dann denke ich mir, naja, Sigi, ein bisschen weniger wäre auch ganz gut gewesen, aber das ist nicht möglich, weil man da nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Ich bin da wirklich nicht mehr so mit normalen Maßstäben zu messen. Hinterher sagen alle, ja, das ist gerade das, was uns gut gefällt. Aber ich selbst erschrecke manchmal über mich selber. Andererseits ist es schon immer so meine Art gewesen. Und es ist schwer zu beschreiben, was da für Fliehkräfte in mir drin sind. So Dr. Jekyll und Mr. Hyde, irgendwie so in der Art ist das dann auch. Ich verwandle mich in dem Augenblick. Ich bin da echt ein ganz anderer Mensch. Bis es dann wieder abflaut, bis sich auch Usain Bolt erholt hat, habe ich mich dann auch langsam, aber sicher.
Bolt, Berlin, blaue Bahn, Weltrekord, das bekommt man ja jetzt als Sportreporter auch nicht täglich serviert. Aber sind das dann letztlich eben die Momente, für die man lebt?
Ja, das sind die Momente, auf die man hofft eigentlich, die man als Sportreporter sich erträumt, dass das irgendwann mal auf einen zukommt. Das kann man ja nie so genau wissen. Wir bei Eurosport haben natürlich das Glück, dass wir sehr, sehr viele solcher Großveranstaltungen in der Vergangenheit hatten und immer noch haben natürlich. Und da ist die Möglichkeit dann schon eher gegeben, dass man mal so einen geilen Moment, einen richtig irren Moment erwischt. Und Berlin 2009 war sicher so, aber das darf ich schon so vorwegnehmen. Es gab in meiner 30-jährigen Eurosport-Laufbahn viele große Momente, die zum Teil auch ganz klein waren, aber für mich persönlich sehr groß wirkten. Also von daher gesehen ist natürlich die Außenwirkung dieses Weltrekords von Usain Bolt war natürlich sehr, sehr extrem. Aber um deine Frage mit wirklich Ja zu beantworten, es ist so, man träumt von solchen Augenblicken und hofft, dass man dann dabei ist, gesund und munter.
Also, jede Menge Highlights im Leben von Sigi Heinrich. Birgit Hasselbusch, die nimmt uns jetzt mal mit auf eine Zeitreise durch dieses Leben. Nicht immer stringent, dafür aber immer mit einem Augenzwinkern. Here we go.
Zwischen Ochs und Esel ist Sigi quasi im Stall zur Welt gekommen, auf dem Bauernhof seiner Großeltern. Seitdem Meister im Hühnchenrupfen, Badetag nur alle 2 Wochen einmal im Wohnzimmer. Dafür kann ihm heute kaum einer das Wasser reichen in seinem Job. Als Sportreporter ein Allrounder, der jeden Wettkampf zum Kult macht. Am liebsten beim Volleyball, vielleicht weil man da so gut baggern kann. Aber mal ehrlich, der Spielzugflüsterer wird Sigi andächtig genannt. Eine Sportskanone, das war schon klar, als Sigi als Ministrant beim Läuten der Glocke bis unter das Kirchendach katapultiert wurde. An die große Glocke hängen wir, dass er später ein Top-Kunstturner war, auch bei deutschen Meisterschaften am Start. Wegen einer Verletzung später dann statt Athlet, Sport- und Satzpoet. Den Wert der Worte hat er früh erkannt als Klassenschulsprecher und Chefredakteur der Schülerzeitung. Auch wenn er keine Matura hat, weil der Familie das Geld für die Fahrkarte fehlte, ist Sigi auf anderen Gleisen ans Ziel gekommen und gereift. Als 11-Jähriger dem Sensenmann knapp von der Klinge gesprungen, las im Krankenhaus jeden Tag den Sportteil. Es waren die Olympischen Spiel in Tokio 64, ja, und das war Liebe auf den ersten Blick. Seit gut 30 Jahren ist Sigi Heinrich bei Eurosport am Mikro. Bei Olympia im Winter und Sommer Goldmedaillen verdächtig. Wer sogar mit Blinddarmdurchbruch unterm Tisch weiterkommentiert, hat es sowas von verdient, für seinen Sender den Deutschen Fernsehpreis entgegenzunehmen. O-Ton Heinrich, das war besser als Sex. Apropos, Eurosport war er immer treu. Na gut, ein kleiner Seitensprung war dabei, aber er ist dann trotz Cabrio-Dienstwagens und zweier Sekretärinnen zurück. Zurück zur Ex. Sein zweitliebstes das Gläschen danach. Sigi hat an seinem Haus in Slowenien einen eigenen Weinberg, hilft den Bauern im Sommer bei der Ernte und erntet selbst so manchen Erfolg. Als Schreiber in seinen Büchern Biathlon kompakt und kulinarische Volltreffer. Sigi schafft den Step zwischen Bauernhof und Boot. Er findet sich nett, stur, bescheiden, temperamentvoll und unter Umständen gelegentlich ein bisschen launisch. Für die Aufklärung all dieser Punkte sagen wir auf die Plätze, Sigi, los und bitteschön. In vino veritas.
Ja, Sigi, was sagst du? Auch ohne Wein bist du hier wahrheitsgemäß dargestellt worden?
Ich bin ehrlich gesagt, ich bin echt gerührt. Also das ist ja eine Wahnsinns-Hommage und vielen Dank, Birgit. Und ja, das war auch ein Volltreffer, muss ich schon festhalten. Unsere Sprachkünstlerin aus Hamburg.
Sigi, jetzt sehe ich dich, den ich so als bayerisches Mannsbild kenne, mit Tränen in den Augen, und ganz emotional. Bist du ein Mensch, der nah am Wasser gebaut ist?
Ja, das denke ich schon. Und vor allem auch, wenn es ans Kommentieren geht, wenn irgendetwas passiert, was ganz ungewöhnlich ist. Ich kann mich an eine Szene erinnern, Eiskunstlaufen, das chinesische Paar Xu Shen, Hang Bo Shua, die haben auf Ness und Dorma ihre Kühe gezeigt, im Paarlauf sind Weltmeister geworden, in Washington war das. Ich bin danach da gesessen und habe geheult. Das hat Gott sei Dank ja niemand gesehen, weil zu dieser Zeit gab es noch keine Kameras für die Kommentatoren. Das wird jetzt immer ein bisschen moderner. Oder als Muhammad Ali damals das Olympische Feuer entzündet hat in Atlanta und aus den Katakomben, aus dem Keller des Stadions kam und da mit seiner parkischen Krankheit zitternd das Feuer entzündet hat, da wird einem ganz anders. Und da laufen mir die Tränen über die Wangen. Das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, glücklicherweise sieht man das nicht, aber man hört es dann vermutlich auch irgendwie. Und ich schäme mich da auch nicht deshalb, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man als Kommentator mitunter auch mal so tief in ein Geschehen eintaucht, dass sowas passieren kann, dass man nicht nur an der Oberfläche kratzt und dass man nicht immer nur versucht, selbst gut dazustehen, sondern dass man von sich selber auch was preisgibt. Das macht letztlich dann ja auch vermutlich den Erfolg aus.
Das heißt also, als Kommentator muss man durchaus auch empathisch und emotional sein. So als
Ja, soll
Grundvoraussetzung.
man. Grundvoraussetzung, jeder hat einen anderen Stil irgendwie zu kommentieren, das ist schon auch klar. Hängt auch jeweils von der Sportart zusammen. Ich meine, mein Kollege Rolf Kalb, der kann nicht rumbrüllen im Snooker. Das wird nicht funktionieren. Ganz klar, ich mache auch Eiskunstlaufen, kommentiere ich anders als Leichtathletik oder Volleyball oder Biathlon. Jede Sportart hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit, auch was das Kommentieren betrifft. Aber von der eigenen Art her gesehen, bin ich schon einer, der halt sehr viel mit Gefühl arbeitet.
Also jetzt haben wir ja schon einiges über dich erfahren. Lass uns mal an den Anfang springen sozusagen. Du kommst aus einfachen und offensichtlich katholischen Verhältnissen, habe ich mir aufgeschrieben. Du warst Ministrant, bist auf einem Bauernhof aufgewachsen, hattest ein glückliches Kinderleben, mit dem es dann aber fast sehr abrupt zu Ende gegangen wäre. Erzähl, was ist passiert damals?
Ja, also das Erste, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Ist auch wirklich ein schönes Kinderleben. Wir haben draußen im Wald gespielt. Es gab ja damals noch keine Rutschbahnen von der Gemeinde aufgestellt. Es gab da keine Regeln. Man ist aus dem Haus gegangen und ist in den Wald gegangen, ist auf die Bäume geklettert, ist auf dem Bauernhof ins Heu gesprungen, vom Balken ganz oben und da schon mit Salto vorwärts und so. Das war schon schön, ja. Aber dann als Elfjähriger habe ich mal die Post ausgefahren für meine Mutter, und als ich zurückfuhr mit dem Rad, bin ich in den Straßengraben gefahren, habe das Rad irgendwie noch nach Hause gebracht und wurde dann ins Bett verfrachtet, und dann hat man sofort, glücklicherweise hat mein Hausarzt dann festgestellt, dass ich ins Krankenhaus muss, und man hat dann eine Gehirnentzündung festgestellt, Meningitis, und ich bin dann 8 Wochen im Krankenhaus gelegen mit Punktieren am Anfang, Punktieren am Ende, mit 100 Spritzen den Arsch, jeden Tag 2 davon, je nachdem, mit viel Gefühl, manchmal mit wenig Gefühl, von den jeweiligen Krankenschwestern verabreicht. Das weiß ich noch, wie ich dann immer meinen Popo hingereckt habe am Morgen nach dem Motto, so und jetzt rein mit den Dingern und dann ab die Post. Und während der Zeit waren dann die Olympischen Spiele in Tokio. Und ich war ja damals schon auf dem Weg, ein ganz ordentlicher Kunstsünder zu werden. Mehr als ordentlich ist es aber auch nicht geworden, muss ich gleich dazu sagen. Aber ich war auf dem Weg, ich war bei Lehrgängen vom Verband dabei und habe mich das natürlich interessiert mit diesen Olympischen Spielen in Tokio. Und da bin ich mit meinem Nachthemd, Krankenhaus-Nachthemd, das kennt ja jeder, zum Kiosk runter marschiert und habe, ich weiß nicht, 50, 50 Pfennig hingelegt und habe mir dann die Zeitung gekauft. Und habe dann da jeden Tag den Sport gelesen und habe dann Hayes und Yukio Endo und Yamashita und all das, was, habe das aufgesogen, förmlich aufgesogen. Das war vielleicht war das mein Überlebenstraining im Krankenhaus, die Olympischen Spiele in Tokio 1964.
2 Monate Krankenhaus, qualvolle Behandlungen hast du da über dich ergehen lassen müssen.
Ja.
Da muss man ja Kampfgeist entwickeln, wenn man ihn nicht schon vorher hatte. Also wie prägend war das letztlich auch für dich?
Ich konnte es nicht so beurteilen. Als Elfjähriger, glaube ich, sieht man die Sache nicht mit der Ernsthaftigkeit, die dieser Krankheit gebühren würde. Aber es war so, dass ich mich wirklich erinnern kann, dass ich auf dem Bettgestell hinten gestanden bin und Salto vorwärts ins Bett gemacht habe, bis die Krankenschwestern gesagt haben, naja Junge, du bist übrigens ernsthaft krank, ne? Jetzt leg dich mal hin. Vielleicht war der Kampfgeist von Anfang an irgendwie da, weil man als Sportler einfach sich auch durchbeißen muss. Und vielleicht, das erfährt man ja immer wieder auch von anderen Geschichten, dass Sportler, die krank werden, die an der Kippe stehen, dass sich die dann durchbeißen. Es ist ja nochmal passiert, sowas Ähnliches. Wenn ich das noch kurz erzählen darf, das war während des Biathlon-Weltcups in Antholz. Da habe ich dann mir in den letzten Tagen einen veritablen Blinddarmdurchbruch eingefangen, der nicht erkannt wurde, von den damaligen Ärzten auch nicht erkannt wurde, die beim Biathlon waren, wohlgemerkt. Ich bin dann liegend mehr oder weniger mit dem Auto zu meiner damaligen Heimat Bad Tölz gefahren, ins Krankenhaus, direkt vor die Notstation, habe das Auto hingebrettert, bin in die Notstation rein und habe gesagt, mir tut der Bauch weh. Und dann lag ich 2 Stunden später schon auf dem Krankenbett, und dann war ein Freund von mir, war dort Oberarzt, der Peter, und dann habe ich ihn rufen lassen und habe gesagt, Peter, gell, eins ist klar, du sorgst dafür, dass ich wieder aufwache. Und naja, so kann ich nicht Nein sagen, also hat er Ja gesagt, passt schon auf. Und ich wurde dann in einer Woche 3-mal unter Vollnarkose operiert, weil man das Gift nicht rausbekam. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass zur gleichen Zeit die Europameisterschaften im Eiskunstlaufen in Bratislava waren. Das hat mich am meisten geärgert. Nicht die Vollnarkose, nicht die Operation. Die Tatsache, dass ich diese EM nicht mitmachen konnte als Kommentator. Aber ich habe den Ärzten gesagt, eine Woche später ist übrigens die Weltmeisterschaft im Biathlon in Oberhof. Da muss ich fit sein, gell? Da muss ich dabei sein. Und ich glaube, dieses Wissen, da will ich hin, da möchte ich hin, das muss klappen, das hilft in einer solchen Situation. Es hat vielleicht damals auch schon irgendwo im Unterbewusstsein geholfen.
Also Oberhof, das hat dann geklappt. Da hast du es hingeschafft.
Ja, Oberhof, Daniel, hat funktioniert. Wobei ich allerdings bei jedem Kommentar, weil ich mich ja auch deshalb nicht zurückhalten konnte, unglaubliche Bauchschmerzen hatte. Aber das war das erste Mal, dass wir ein Studio hatten im Biathlon. So ein Glaspalast unten im Zuschauerbereich. Und da habe ich zum ersten Mal für Eurosport auch moderiert, nicht nur kommentiert. Und das war auch für uns alle ein Neubeginn. Das hatten wir vorher überhaupt in keiner anderen Sportart gemacht. Und da wollte ich natürlich auch unbedingt dabei sein. Also das waren 14 Tage, die waren auch nochmal eine richtige Qual, aber auch eine richtige Freude.
Also du bist dann schon durchaus ein Mensch, der Widerstände überwinden musste. Das wird ja deutlich aus diesen Geschichten. Ich würde auch gerne nochmal weiter zurückgehen. Hat Birgit Hasselbusch in ihrem Lebenslauf kurz anklingen lassen, dass du gerne Abitur gemacht hättest, es aber nicht machen konntest, weil deine Eltern konnten sich das Ticket für die Zugfahrt zum nächstgelegenen Gymnasium nicht leisten.
Ja, das war halt nicht in Wolfratshausen, das war in Icking, da musste man mit der Bahn hinfahren. Wie sollte ich jeden Tag auch zur Bahn kommen, zu Fuß? Das waren schon ein paar Kilometer. Und da hat man gesagt, naja, in unserem Ort hat es noch keiner die Realschule, du bist dann auch der Erste, also das musste dann langen. Und ich habe dann aber verschiedene Wege gesucht, doch offiziell immatrikuliert zu werden und habe dann später dann doch an der Technischen Universität in München studieren können. Sport, natürlich in Anführung nur Sport studieren können, aber das ist mir immerhin gelungen und das hat mich dann auch schon begeistert.
Und du hast es ja dann auch relativ schnell zur Süddeutschen Zeitung geschafft. Das ist ja an sich schon ein Ritterschlag für den Sportteil der SZ zu schreiben. Aber dann kam sozusagen ja sogar noch die nächste Dimension, das Fernsehen und das dann auch noch beim tollsten Sender der Welt, bei Eurosport nämlich. Für den einen oder anderen war es trotzdem ziemlich unfassbar, dass du diesen Schritt gegangen bist. So auch für Michael Smekal von den Salzburger Nachrichten.
Mein lieber Sigi Heinrich, wo fange ich an und wo höre ich auf bei dir? Das ist ja fast unmöglich bei dir. Ich könnte ja 4 Stunden lang jetzt Geschichten erzählen, das gesamte Hauptabendprogramm mit Geschichten füllen. Ich sage jetzt nur so, kennengelernt haben wir uns, da warst du noch Tageszeitungsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, einer der anerkanntesten Weltcup-Reporter. Und dann hast du was gemacht, wo wir alle gesagt haben, jetzt ist ein bisschen deppert worden, der alte Heinrich, jetzt geht er zum Fernsehen, was sollten einer beim Fernsehen tun? Na natürlich, was tut man nicht beim Fernsehen? Na gut, was tut man beim Fernsehen? Kommentieren. Und das hast du so gut gemacht, Sigi, alte Sau, das hast du so gut gemacht, dass wir alle stolz sind auf die, auch die heute noch immer am Laptop sitzen und ein bisschen um und um tippen. Sigi, du bist einer der geilsten Hunde, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Du bist der Einzige, der noch ein bisschen blader ist als wir und bleib so, Sigi, mein lieber Freund.
Und da kommen wieder die Emotionen bei Sigi Heinrich durch, ha? Hm? Wenn Michael Smekal sagt, er könnte abendfüllend Geschichten erzählen, Sigi, dann müssen es ja jetzt nicht alle sein, aber hast du vielleicht die ein oder andere für uns aus dieser Zeit, bevor du dann ein Fernsehstar geworden bist?
Also erstens mal bin ich kein Fernsehstar geworden, das ist schon mal das Wichtigste, sondern ich bin ein ganz einfacher Kommentator bei einem der geilsten Sportsender, die es gibt, das ist korrekt. Und die Geschichten, die es da gegeben hat, die bleiben alle unter Verschluss im Übrigen. Da werden keine erzählt, das hatten wir immer so ausgemacht. Man hat übrigens den Michel auch den Hexer genannt. Es gab ein paar so Kleinigkeiten, zum Beispiel da hat sich eine bestimmte Gruppe getroffen und die haben dann miteinander Abend gegessen und dann waren ein paar dabei, die waren halt ein bisschen geizig und wir haben dann einmal alles zusammengelegt und haben dann extra noch zwei, drei Schnäpse mehr getrunken, weil der andere keinen Schnaps getrunken hat, sodass derjenige, der am wenigsten gehabt hat, am meisten zahlen musste. Das hat uns immer einen Heidenspaß bereitet. Aber ansonsten war das eine tolle Gruppe einfach. Nicht eine Gruppe, das war eine Truppe. Das waren die eingeschweißten Skijournalisten, alpinen Skijournalisten. Und das war damals einfach noch eine Zeit, da hat man miteinander gearbeitet. Eine kleine nette Episode aus der Zeit kann ich erzählen. Das war 1987 bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Grandmontana in der Schweiz. Mein leider schon früh verstorbener Kollege Hans Lehrberger arbeitete damals bei Münchner Merkur. Ich habe eine Geschichte geschrieben über Marc Girardelli, habe mich lang mit seinem Vater Helmut unterhalten, am Abend zuvor bis 3 Uhr in der Früh. Mein Lieber, das war Stress. Es war wirklich Stress. Mit Helmut ein Interview zu machen, war schwierig. Und am nächsten Tag habe ich die Geschichte geschrieben und Hans Lehrberger war auch irgendwie unterwegs gewesen und er sagte zu mir, Sigi, ich kann heute, ich bringe keine Zeile hier, ich schaffe das halt nicht, ich kann nicht schreiben. Dann habe ich gesagt, Hans, mach dir keine Sorgen, ich schreibe jetzt die Geschichte für die Süddeutsche Zeitung und dann schreibe ich noch mehr Geschichte, da schreiben wir drunter Hans Lehrberger und die schreiben wir Ivan Girardelli, das spannt ja keiner. Und dann habe ich für den Hans halt die Geschichte nochmal geschrieben und das hat dann auch, jetzt darf man es ja erzählen, das ist glaube ich verjährt. Da stand dann drunter Hans Lehrberger über Marc Girardelli und in der Süddeutschen stand eben auch eine allerdings etwas größere Geschichte. Also ich habe schon die Prioritäten gewahrt. Aber so haben wir zusammengehalten. Das war so. Wir haben Geschichten austauscht. Mittlerweile ist ja jeder ganz, ganz gierig, dass er was Exklusives hat. Aber damals war die Exklusivität halt unter 5, 6 Leuten.
Mit dem Fernsehen ging's los für dich 1989 bei Eurosport eben. Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz für Eurosport erinnern?
Ja, das war ein Skirennen in Val d'Isère. Und ich wechselte dann auch gleich rüber zum anderen Skirennen, also von einem Herren-Skirennen zum Damen-Skirennen. Wir waren ja nicht vor Ort, sondern das war ja im Studio. Und ich kann mich noch an die erste Kritik erinnern, die dann auch so aufkam, da haben die damaligen oder ehemaligen Kollegen aus der schreibenden Zunft natürlich, ich glaube, mit etwas Neid auch formuliert, wäre er doch ein Schreiber geblieben. Aber andere, wie der Kicker, die haben dann gesagt, da kommt der Nachwuchs Valerian schon daher. Und so in der Richtung und so hat man sich dann langsam hineingearbeitet. Es war nicht leicht, aus der schreibenden Szene in die Fernsehszene aufzurücken. Und es hat ein paar Jahre gedauert, ehe mich dann die ehemaligen Kollegen der renommierten deutschen Tageszeitungen auch als Fernsehjournalist anerkannt haben. Aber es hat geholfen, schreibender Journalist zu sein, weil man da gelernt hat zu recherchieren, weil man da gelernt hat, den Geschichten nachzugehen, den Wahrheitsgehalt der Geschichten zu überprüfen, weil man auf die Menschen zugehen musste, weil man ja noch nicht das Internet hatte vor 30 Jahren, wo du auf den Knopf drückst und dann kommen 30 Artikel über irgendeinen Athleten, sondern du musstest ja hin. Du musstest ja Zeit investieren, du musstest ja dich mit der Sache viel intensiver beschäftigen, als man das jetzt tun muss, weil natürlich die elektronischen Medien dir sehr viel abnehmen an Recherche. Das gab es ja damals noch nicht und das habe ich mir eigentlich immer beibehalten, diese Art zu arbeiten und ich glaube, ein guter Fernsehjournalist sollte auch ein guter Schreiber gewesen sein. So war es immer. Ich habe ja dann auch noch für Antenne Bayern gearbeitet, für den Bayerischen Rundfunk auch in der Redaktion, damals mit Gerd Rumbauer zusammen. Also ich habe versucht, die ganze Bandbreite des Journalismus für mich zu entdecken, um zu sehen, was macht mir am meisten Spaß. Und es macht alles gleich viel Spaß. Das Reden im Radio, das Sprechen im Fernsehen, das Schreiben in den Laptop hinein, das ausgedruckte Papier, die Geschichte zu sehen, zu lesen, das ist alles toll. Also das ist gewaltig.
Also du hast die ganze Bandbreite des Sportjournalismus erlebt. Du hast aber auch die ganze Bandbreite des Sports erlebt. Du hast bei Eurosport jede Sportart kommentiert, bist immer mit Herzblut dabei. Das merkt man deinen Kommentaren an. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, eine Lieblingssportart, die hast auch du. Und das ist der Volleyball. Wir haben vorhin gehört, du warst oder galtst mal als der Spielzugflüsterer. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich war ja in Bad Hölz auch lange Jahre lang Volleyballtrainer. Ich bin jeden Tag in der Halle gestanden Und es hat sich dann natürlich irgendwie auch ganz genial ergeben. Ich wurde dann, als ich bei der Süddeutschen Zeitung angefangen habe, als erster Auslandstermin mit dem SV Lohhof zum Europacup-Finale nach Ankara geschickt, mit Terry Place-Brandl, damals mit Andrzej Niemczyk als der Pole, als Trainer der Mannschaft. Roland Mader war seinerzeit der Präsident des SV Lohhof und Präsident des Deutschen Volleyballverbandes. Und die habe ich alle kennengelernt. Und habe während des Studiums ja schon als Wahlfach, was nicht notwendig war, Volleyball dazugenommen, extra, weil mir dieser Sport unglaublich gefallen hat. Obwohl natürlich ich mit meinen 1,72 m für diese Sportart aber sowas von gar nicht geeignet bin. Hat es mir einfach trotzdem Spaß gemacht. Mittlerweile kann man ja Libero spielen, das gab es damals noch nicht. Aber so habe ich mich eben in diese Sportart irrsinnig hineingearbeitet, als Autodidakt, habe Trainerschein gemacht und habe eben immer wieder dieses, ja, das Spielzugflüsterer hatte meinen Jungs beigebracht, wie man eben auf verschiedene Situationen des Gegners mit einem eigenen Spielzug reagieren muss. Also ich wäre schon gern auch Trainer geblieben oder Trainer geworden, aber dann hackst du ja am Hungertuch als Volleyballtrainer.
Als Fernsehjournalist kommt man gerade so durch. Das noch sei noch hinzugefügt. Egal in welchem Sport, Sigi, du scheinst dein Ding eigentlich immer richtig gut zu machen. Also zumindest haben wir wirklich viele Leute gefunden, die voll des Lobes sind über dich. Kannst jetzt schon mal wieder die Taschentücher auspacken. Stefan Steinacher, auch von dem haben wir einen kleinen Kommentar über dich eingeholt. Stefan Steinacher ist so der Stadionsprecher im Alpenraum, für alle, die ihn nicht kennen. Und er selber sagt von sich, er ist ein Riesen-Sigi-Fan.
Der Sigi war und ist schon immer eines meiner ganz großen Vorbilder gewesen. Ich werde nie vergessen, wie 1999 damals in Kranjska Gora mein erstes Skiweltcuprennen als Blattsprecher kommentieren durfte. Da bin ich am Tag vorher in die Hotelsauna gegangen, extrem nervös und wollte mir ein bisschen entspannen. Und da sah ich einen Bär eines Menschen. Und da haben wir gedacht, okay. Und als dieser Bär eines Menschen dann die Stimme erhob, habe ich gemerkt, hey, das ist ja er, das ist ja die Legende, das ist ja der Sigi himself. Wir haben uns dann ganz nett unterhalten und ja, feiner Mensch. Mich begeistert beim Sigi vor allem seine Leidenschaft, sein unglaublich fundiertes Wissen, sein Herzblut, seine Emotionen. Und wo ich immer lachen muss, weil das ist das Einzige, was, glaube ich, ein Sieg so richtig auf die Palme bringt, ist, wenn er den Namen Loginov ausspricht. Sigi, all the best. Alles Gute, du bist sensationell.
Ja, da können wir doch gleich bei den Emotionen bleiben jetzt und wechseln mal ja in die Emotion, die du verbindest mit Alexander Loginov. Worauf spielt Stefan Steinacher da denn an?
Ja, das ist die Emotion hat im Grunde ist eine Art negative Emotion zu tun mit eben der Doping-Vergangenheit des Russen. Ich bin ja dann doch einer, der die Doping-Sünder nennt, auch in der Leichtathletik zum Beispiel, wenn ich da von 8 Leuten 7 in der Startreihenfolge sehe, von denen ich weiß, die waren alle schon mal 3 Monate gesperrt, 4 Jahre gesperrt oder 2 Jahre, dann sage ich das auch. Viele finden das nicht so toll, weil sie sagen, na ja, der hat doch seine Sperre abgesessen. Aber dass er natürlich in der Zeit seine Kollegen, mit denen er jetzt wieder unterwegs ist, wie Loginov betrogen hat, um Startgelder betrogen hat, um Emotionen, weil wir gerade das Wort Emotionen haben, betrogen hat, das sollte man nicht vergessen. Und mich ärgert das halt unglaublich. Nicht, dass er wieder starten darf. Mich ärgert, dass er nicht einmal so viel Mumm hat, sich vor die Kollegen zu stellen in einer Pressekonferenz, um zu sagen, Entschuldigung, ja, ich habe Mist gebaut. Verzeiht mir bitte, kommt nie mehr vor, verspreche ich ganz ehrlich, anstatt sich ständig zu verstecken und plötzlich wieder Weltmeister zu werden. Und dann am letzten Tag in Antols dann nicht mehr an den Start zu gehen, weil die italienische Polizei im Mannschaftsquartier der Russen aufgetaucht ist. Und weil ich das sehr oft auch sage, gibt es tatsächlich Leute, denen das auf den Senkel geht, dass ich das sage. Und es geht vor allen Dingen, nervt es die russischen Kommentatoren, die da auch schon mal den Versuch unternommen haben, körperlich gegen mich vorzugehen, wenn ich damit nicht aufhöre. Das ist schon, man muss dann seine Meinung mitunter auch vertreten.
Also wir sehen, Konfrontationen bleiben in diesem Job nicht aus. Das ist ja auch irgendwie logisch. Man steht in der Öffentlichkeit mit seiner Meinung und seiner Arbeit, die wird gehört. Und ich sag's mal so, körperlich geht natürlich gar nicht, aber ich denke, wir stimmen auch überein, man darf natürlich schon kritisiert werden, solange es eben konstruktiv ist.
Ja, das darf man, zweifellos. Und ich meine, ich polarisiere auch, oder mit meinem Kollegen Dirk Thiele in der Leichtathletik, wir haben ja auch polarisiert. Das ist klar, nicht mal so bewusst, aber weil wir uns natürlich auch absetzen wollten, und immer auch absetzen müssen von dem Mainstream der damals vorhandenen Fernsehstationen. Wir sind anders. Wir sind auch anders aufgestellt. Wir sind europäisch aufgestellt. Wir haben einen ganz anderen Zugang zu den Athleten, auch außerhalb Deutschlands. Und dass dieses Polarisieren dann natürlich auch aneckend sein kann. Und dass man zum einen, die einen sagen, der Sigi Heinrich ist toll, und die anderen sagen, der labert uns den Schädel zu. Ich kann das auch verstehen. Ist auch normal. Man kann es nicht jedem recht machen. Das kann in dieser Branche überhaupt niemand. Man muss nur versuchen, sich selbst treu zu bleiben. Und wenn man das über einen langen Zeitraum schafft, dann, glaube ich, bleibt man authentisch. Und das ist das Wichtigste, dass man authentisch bleibt.
Und wenn man authentisch bleibt und sich treu bleibt und einen guten Job macht letztlich, dann bekommt man Preise. Ein paar Preise hast du bekommen, unter anderem den wichtigsten im deutschen Fernsehen, nämlich den Deutschen Fernsehpreis.
The winner is, in der Kategorie Beste Sportsendung, geht der Deutsche Fernsehpreis an die Olympia-Berichterstattung durch Eurosport.
Vielen Dank, Herr Thiele. Bei uns ist es ja so, dass ich immer so ein bisschen das letzte Wort habe und es trifft sie jetzt auch. Ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut normalerweise, aber ich muss euch sagen, das ist das Irrste in meinem Leben, was passieren konnte. Ich mache 20 Jahre Fernsehen bei Eurosport, ein paneuropäischer Sender. Ich bin Teil der Geschichte dieses Senders geworden, identifiziere mich damit und möchte den Preis auch für all meine Kolleginnen und Kollegen praktisch entgegennehmen, die auch so im Hintergrund arbeiten wie wir. Wir sind nicht die Frontmänner, wir sind nicht vorne dran. Man sieht uns nicht, jetzt sieht man uns mal. Ich danke der Jury, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Freude ihr mir gemacht habt. Tausend Dank. Tausend Dank.
Der Fernsehpreis 2008. Sigi, also die gute Nachricht ist, grauer bist du seitdem nicht geworden. Das mal so am Rande nur.
Nee.
Wenn du das heute so siehst, über 10 Jahre später, wie fühlt sich's an?
Immer noch großartig, weil es war zu dieser Zeit ja so, dass wir ja eben der ausländische Sender waren. Wir waren ja Eurosport. Wir haben ja auch bei den Olympischen Spielen ein ganz anderes Programm gefahren als die sogenannten etablierten Fernsehstationen, die da natürlich auch in Frage kamen für die Auszeichnung, keine Frage. Unser Vorteil war damals, dass wir vielleicht uns noch gar nicht so weit entwickelt hatten. Bei uns galt der Live-Sport als das große Thema. Wir haben nicht viel moderiert. Wir sind von einer Sportveranstaltung in die andere gesprungen und haben, während die anderen Interviews geführt haben, moderiert haben, man das Gefühl vielleicht auch hatte, die Moderatoren sind wichtiger als die Sportler, haben wir den Sport gezeigt. Und dass das anerkannt wurde 2008, dass wir uns da durchgesetzt haben mit unserem relativ einfachen Konzept, das uns aber durch die Internationalität aufgezwungen worden war. Das hat mich wahnsinnig gefreut und dass wir die Ersten waren bei Eurosport, die da quasi irgendwie den Durchbruch auch geschafft haben. Und es war ja nicht so, dass der Dirk und ich diesen Preis bekommen haben, sondern den Preis hat ja Eurosport erhalten. Und ich habe das auch immer so gesehen. Und bin natürlich schon stolz, dass ich eben gerade zu dieser Zeit sehr oft am Sender war. Später war ich auch noch oft am Sender und bin es ja immer noch, aber dass ich da eben auserwählt wurde, diesen Preis entgegenzunehmen, weil wir halt viel Leichtathletik übertragen haben damals, das war schon toll und das hat mich schon Freut mich heute auch noch. Er hat einen Ehrenplatz bei mir und ist eine irrsinnige Ehre gewesen. Und es ist der Oscar in meinem Beruf, und dass ich das geschafft habe, das war schon, oder dass ich dabei sein durfte für Eurosport stellvertretend, das war schon gewaltig.
Entgegengenommen hast du den Fernsehpreis damals zusammen mit schon erwähnten Kollegen Dirk Thiele. Man muss dazu sagen, Dirk und du, ihr habt eben über Jahre zusammen kommentiert. Viele Kollegen, die haben euch auch eine eheähnliche Beziehung attestiert. Und natürlich haben wir deshalb auch mal bei Dirk nachgefragt und ihn kurz ans Horn gezerrt.
Sigi Heinrich, was ist das für ein Typ? Ein Leader-Typ, klar. Er möchte immer derjenige sein, der vorne ist. Das kann man verstehen. Gesunde Portion Egoismus ist in dem Job völlig normal. Aber ich habe das ein paar Mal gesagt. Er ist einer, auf den man sich verlassen könnte. Wenn er was schiefgegangen ist, also kein Kumpel, Sommerverräter oder sonst was. Nein, Sigi ist ein Typ, und nicht umsonst haben wir es so lange miteinander ausgehalten und sind in der Szene sicher auch eine Doppelnummer gewesen.
Also das hat sich so durchgezogen, ja. Egal mit wem man über dich gesprochen hat, alle haben gesagt, ein Typ mit Ecken und Kanten, eine ehrliche Haut. Wenn man es verdichten will, würde ich vielleicht sagen, ja, das, was du auch schon angesprochen hast, einfach, du bist authentisch. Wie siehst du dich letztlich eigentlich selbst?
Ach, das ist eine schwierige Frage, logischerweise. Auf sowas fürchte ich immer, solche Fragen. Man will das sich ja nicht selbst beweihräuchern. Das ist ja auch unsinnig. Ich habe mal für mich einen Satz gesagt, mehr als das, was ich jetzt bin, möchte ich nicht sein. Und das ist vielleicht das Richtige. Aber ich möchte vielleicht noch, wenn ich darf, ganz kurz zu dieser Geschichte mit Dirk Thiele zurückkommen. Er war ja Teil der Geschichte von Eurosport, die 1989 begann. Damals wurde die Grenze geöffnet. Dann hat der Journalismus des Westens den Journalismus des Ostens überrollt, übernommen. Das war ja eine Vereinnahmung. Und die Kollegen, die in der DDR damals, die wurden quasi erstmal entmündigt sozusagen. Dabei verfügten sie über unglaublich viel Fachwissen, weil der Sport ja extrem wichtig war in der DDR. Er war das Schaufenster, um der Welt zu zeigen, wie unglaublich toll dieses politische System ist. Also der Sport genoss eine ganz hohe Anerkennung, und die Journalisten im DDR-Sportfernsehen ebenso. Da nenne ich Peter Voigt, leider viel zu früh verstorben, ein genialer Radsportkommentator. Gottfried Weise, Wolfgang Hempel, Uli Jansch, der ab und zu immer noch bei uns mit dabei ist, der Dirk selbstverständlich auch. Und die waren dann quasi auf der Straße. Es ist so, weil wir Westjournalisten gesagt haben, ja, wir können euch nicht brauchen, weil ihr wart ja alle garantiert bei der Stasi. Ihr habt bestimmt viele Leichen im Keller, was ja natürlich die im Westen nicht haben, logischerweise, und so weiter. Und dann waren die da, und dann haben wir uns so unterhalten in unserem Kreis der Eurosport-Kollegen damals, und haben gesagt, Mensch, du, dieses Fachwissen, das müssen wir uns doch holen. Und das muss ich dann eben auch festhalten. Wer immer da damals, ob das, wie gesagt, der Peter Voigt war oder Juli Jansch oder Weise und eben auch der Dirk, die hatten einen solchen Fundus, und die hatten auch einen unglaublichen Zugang zu ihren Ex-Sportlern aus der DDR, die dann ja in die Bundesrepublik auch quasi überwechselten. Diesen Zugang, den haben wir Wessis zu unseren Westsportlern nie gehabt. Und das ist nun mal so, weil die natürlich auch Teil des Systems waren. Und von daher gesehen, finde ich, hat Eurosport auch einen großen Anteil daran, was die deutsche Wiedervereinigung betrifft, in diesem kleinen Kosmos des Fernsehsportjournalismus. Da haben wir Pionierarbeit geleistet. Und das war nicht immer einfach mit dem Dirk, muss man auch mal anfügen. Natürlich, weil du sagtest, eheähnliches Verhältnis. Wir haben gestritten, wir haben auch am Sender gestritten, mitunter, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren. Natürlich haben wir über das Thema Doping immer wieder diskutiert. Staatsdoping hier, da wurde mir vorgeworfen, aber ihr habt da drüben auch und so weiter und so fort. Und so ging das oft hin und her. Und wenn zwei so Charakterköpfe zusammen rauschen, dann bleibt die eine oder andere Beule nicht weg. Das ist normal. Aber was man natürlich auch sagen kann, er, wie auch ich, wir haben dann immer schon einen Weg gefunden, uns wieder rechtzeitig zu versöhnen. Manchmal nur 2 Minuten vor Sendebeginn. Und dann ist es losgegangen und ich habe dann auch begeistert seine Kommentare verfolgt, obwohl ich neben ihm gesessen bin, weil ich gewusst habe, der kann was. Und da hat er mir auch sehr viel geholfen, weil er schon länger in der Leichtathletik war und ich damals 1993 in Stuttgart bei der WM mit ihm angefangen habe, Leichtathletik zu kommentieren. Und das war schon auch ein, es waren schon tolle 20 Jahre auch. Harte, aber tolle 20 Jahre.
Und dass ihr euch so aneinander gerieben habt, das war ja auch sozusagen Teil eben des Markenkerns Heinrich und Thiele. Ihr habt für viele Höhepunkte gesorgt, für viele Highlights, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und das gehört ja auch ganz essentiell zum Sport wie zum Leben. Das sind die Niederlagen. Welche waren denn die schmerzlichsten für dich in deinem Leben? Was waren so die großen Misserfolge und Niederlagen?
Ja, es gab was. Als Jugendlicher gab es eine Niederlage. Da wurde die Auswahl des Bayerischen Turnverbandes wurde nach Frankreich zu einem Lehrgang geschickt. Und normalerweise war ich bei allen Lehrgängen dabei, aber zu diesem Lehrgang hat man mich nicht eingeladen. Vielleicht hat man damals schon erkannt, dass ich doch nicht das Übertalent bin. Wie auch immer, es hat mich wahnsinnig geärgert. Und dann waren die deutschen Meisterschaften in der Sportschule in Grünwald, 2 Tage, 12-Kampf, 6-mal Kür, 6-mal Pflichtübungen, also erst Pflicht, dann Kür, logischerweise, der olympische Zwölfkampf halt. Und dann kamen die Jungs alle an und hatten so ein T-Shirt an oder so ein Sweatshirt an, da stand Bayern drauf. Bayern. Und ich habe halt meinen Turnanzug vom TSV Pfarrzhausen getragen. Und es hat mich so geärgert. Und als die ins Trainingslager gefahren sind, habe ich aus dieser Niederlage der Nicht-Nominierung einfach die Motivation gesucht, habe zu meinem Trainer gesagt, dem Wolfratshausen, Toni Fischer, aber Toni, jetzt müssen wir hier langer, gell? Jetzt müssen wir was tun. Und dann war ich bei dem Wettkampf nach der Pflicht auf dem 3. Platz und am Ende bei den Bayerischen Meisterschaften 5. und habe denen mit den schönen Jacken gezeigt, wo der Butler Most hinholt, um mal wieder einen Spruch von dir, Thiele, zu verwenden. Und eine andere Niederlage war sicherlich jene, die mich dann für ein halbes Jahr zu ProSieben geführt hat. Ich war damals Chef der deutschen Kommentatoren und Eurosport in Paris hat einen internationalen Sportchef gesucht. Die haben leider einen gefunden, leider einen Deutschen. Und dem hat meine Nase nicht gefallen. Der hatte schon ein paar Kollegen, Freunde im Eurosport-Team. Und er hat meine Einteilung kritisiert und ich natürlich, sturer Hund wie ich bin, habe gesagt, ich bin der Kommentatorenchef Deutschland, du bist der internationale Chef, es wird so gemacht, wie ich das sage. Das führte dann dazu, dass er mich abgesetzt hat und das Schlimmste war, er hat mir keine Aufträge mehr gegeben, ich stand auf der Straße, von einem Tag auf den anderen. Und dann war ich bei ProSieben Chef vom Dienst, dann später Sportchef und habe also gemerkt, dass ich das auch kann und nach einer gewissen Zeit ist dieser ominöse Mensch aus der Eurosport-Szene wieder verschwunden, wie ich später gehört habe, wegen Faulheit, Unkenntnis der Lage wegen und vielem anderen mehr. Also es war ein Fehlgriff, aber der Fehlgriff wäre mir fast teuer zu stehen gekommen und ich habe das schon noch als Niederlage betrachtet. Aber auch dieser Niederlage auch wieder quasi Motivation gefunden und was anderes gemacht. Und das war schon auch eine schöne Erfahrung, eine schlechte und eine schöne Erfahrung.
Ja, wie heißt es so schön, wer die Niederlage nicht kennt, kann den Sieg nicht verstehen. Und spiegelt das ja wieder. Und du bist ja dann eben auch wiedergekommen zu Eurosport. Sigi, ich habe hier auf meinem digitalen Spickzettel einen Satz ganz dick unterstrichen. Unbedingt nach seinen Highlights bei Eurosport fragen, vor allem bezüglich Olympia.
Ja, bezüglich Olympia, wie gesagt, die eine Geschichte, dass ich die Olympischen Spiele in Tokio 64 verfolgt hat. Im Hintergrund sieht man ja das Buch, die Olympischen Spiele 1964. Da lese ich jeden Tag, ungelogen, jeden Tag ein Kapitel, um mir die Namen wieder einzuprägen. Es ist einfach toll. Ich habe dann auch 1972 im Hinblick auf die Olympischen Spiele in München das originale olympische Feuer durch meine Heimatstadt Wolfratshausen tragen dürfen. Das war natürlich eine Riesenehre. Zu dem Zeitpunkt leider hat der Fotoapparat meines Vaters nicht funktioniert, sodass es keine Bilder davon gibt und die weiße Turnhose und das weiße Hemd mit den olympischen Ringen drauf Das habe ich irgendwie verloren. Es würde mir jetzt auch nicht mehr passen im Übrigen. Und dann ergab sich die Situation, dass ich von 1992 an alle olympischen Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern kommentieren durfte bei Eurosport, abgesehen von Sochi und Rio de Janeiro, als wir keine Fernsehrechte hatten. Und einfach, um es auf einen Nenner zu bringen, diese Eröffnungsfeiern und Schlussfeiern sind an sich schon ein unfassbarer Höhepunkt. Also ein Höhepunkt auch deshalb, weil man sich über den Sport hinaus mit dem Land beschäftigen muss, weil man sich über den Sport hinaus mit den Teilnehmern der verschiedenen Länder beschäftigen muss, weil Sportpolitik mit einfließt in das Ganze, weil die Kultur des Landes nicht vernachlässigt werden darf. Ob das 2002 war in den USA zum Beispiel mit den Indianern, mit vielen anderen in Australien, mit den Aborigines, alles das fließt dann mit ein und da kann man zeigen, was man drauf hat. Und deshalb freue mich olympische Eröffnungsfeiern so und Highlight war, das habe ich ja das Öfteren schon gesagt, natürlich die Eröffnungsfeier in Atlanta mit Muhammad Ali. Highlight war auch in Peking, als keiner wusste, wer das ist, der da das olympische Feuer entzündet. Aber ich als ehemaliger Kunstturner wusste, es war Li Ning, den ich selbst mal interviewt hatte. Und dann konnte ich natürlich aus meinem Fundus schöpfen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich gewusst habe, die Kollegen links und rechts neben mir, die wissen jetzt mit dem Namen Li Ning nichts anzufangen. Und ich habe gewusst, war einer der weltbesten Kunstturner, eine elegantesten Kunstturner, die es je gegeben hat. Eine Legende in China als Kunstturner natürlich auch. Oder Casey Freeman entzündet das olympische Feuer, die 400-Meter-Läuferin, die später mit ihrem Ganzkörperanzug gelaufen ist. Und vor Pyeongchang habe ich auch gesagt, ich kann euch schon sagen, wer das olympische Feuer entzünden wird. Jetzt wird Yuna Kim sein, die Eiskunstläuferin, war es dann auch. Und die habe ich natürlich auch zigmal kommentiert und wusste auch über die alles. Und das sind so Sachen, da geht mir das Herz auf. Das freut mich dann.
Und das willst du wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen weiter so machen, oder? Du bist jetzt 66, das darf man ganz offen und ehrlich so sagen. Für viele fängt da das Leben an, wie man so schön sagt. Wie geht's denn weiter mit dir und Eurosport?
Ah, es liegt natürlich auch an mir, an meinem Gesundheitszustand, der im Moment formidabel ist, ausgezeichnet. Ich warne alle jungen Kollegen, die da meinen, sie könnten schon mal die Messer wetzen. Es wird sich noch hinziehen, hoffe ich, wenn Eurosport mich will. Mein Traum, den darf ich ja mal verraten. Ne? Also, man denkt natürlich auch bei Eurosport mit der Umstellung, mit den vielen neuen Sportrechten, es wird ja nicht einfacher alles. Aber ein Traum von mir wäre 2028 die Olympischen Spiele in Los Angeles als Schlusspunkt meiner Karriere zu setzen als Sportreporter. Das wäre ein Traum. Es wird vielleicht mit Paris enden, könnte ich mir auch vorstellen. Wäre auch nicht tragisch, aber Los Angeles, das wäre schon nochmal ein Highlight. Und dazwischen noch die Olympischen Winterspiele in Mailand, Cortina d'Ampezzo. Das wäre auch nochmal eine schöne Sache, um das im olympischen Rahmen mal zu lassen. Mhm. Ansonsten würde ich mich natürlich schon freuen, wenn wir wieder ein bisschen mehr Sportrechte erhalten würden, in der Leichtathletik, in vielen anderen Sportarten auch. Aber es ist einfach so, dass ich mache das nicht unbedingt, um die Jungen in Schach zu halten. Ich mache es einfach, weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Und weil ich mir ein Leben ohne Kabine, Mikrofon, Headset und so überhaupt nicht vorstellen kann.
Sigi, solltest du dann wirklich 2028 mit 74 Jahren abtreten sozusagen und das Mikrofon an den Nagel hängen, was wären denn dann so die Pläne für den Lebensabend? Du hast Bücher geschrieben, du hast einen Weinberg in Slowenien. Ist das so die Richtung, wo es dann hingehen könnte?
Na, ich werde mir dann irgendwo eine Kabine hinstellen, irgendwo in die Landschaft und werde dann einfach weiter kommentieren, egal ob mir wer zuhört oder nicht. Weil ohne die Kabine wird es wahrscheinlich nicht gehen in meinem Leben. Aber schreiben wird sicherlich eine Option. Ganz gern würde ich, ganz ehrlich gesehen, ein bisschen aus dem Sport heraus, vom Sport weg, irgendwas machen wollen. Ich würde auch gern so eine Art Talkshow moderieren wollen. Nicht unbedingt mit Sport zu tun hat oder doch auch mit Sport zu tun hat, aber da gibt's keine konkreten Pläne. Nicht so, dass ich in den Tag hineinlebe, sondern für mich steht nach wie vor Eurosport ganz weit oben oder ist eigentlich ganz oben. Ich hoffe, dass wir dann wieder in Schwung kommen. Das werden wir tun. Und dann werden wir noch die nächsten Jahre weitermachen. Und wenn ich dann so 73, 74 bin, dann kann ich ja Präsidentschaftskandidat werden oder in die Politik wechseln. Da muss man ja alt sein, damit man noch eine Chance hat.
Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Sigi Heinrich, auf das ja die Bücher, die Weinberge und die Talkshows noch lange auf dich warten müssen. Danke dir.
Gut, danke allen Beteiligten.
Und herzlichen Dank natürlich auch an alle, die uns zugehört und zugen haben. Unseren Podcast findet ihr übrigens auch als Vodcast, also falls ihr uns jetzt nur gehört habt, auf eurosport.de. Da könnt ihr uns jederzeit natürlich gerne einen Besuch abstatten. Das war's mit Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und sagen Servus, bis zum nächsten Mal.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.